Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer weiteren Podiumsdiskussion.
Dann starten wir mal. Bevor wir richtig in die Diskussion starten, gebe ich dir das Wort, Chiara, und du stellst unsere Gäste kurz vor.
Genau, herzlich willkommen an unser Publikum und vielen Dank für Ihr Interesse an unserem, an diesem spannenden Thema auch von meiner Seite. Und ich möchte auch unsere vier Panelisten hier an unserem Küchentisch herzlich willkommen heißen und Ihnen nun die vier Diskussionsteilnehmer auch kurz vorstellen. Ich würde anfangen mit Herrn Dr. Gerd Leipold. Sie waren von 2001 bis 2009 Geschäftsführer von Greenpeace International und waren in dieser Zeit auch an vielen spektakulären Greenpeace-Aktionen beteiligt, auf die wir später vielleicht auch noch im Einzelnen zu sprechen kommen dürfen, und haben Greenpeace International auf- und ausgebaut. Und seit Ihrem Rücktritt von Greenpeace sind Sie aber weiterhin in der Umwelt- und Klimaschutzbewegung aktiv. Sie beraten nebenbei Unternehmen zu Nachhaltigkeit, arbeiten mit wissenschaftlichen Institutionen an der Verbesserung ihrer Kommunikation und unterstützen NGOs bei der Strategieentwicklung und Kommunikation. Und sind auch noch ehrenamtlicher Vorsitzender des Hochschulrates Biberach hier in der Region. Ja. Nicht mehr? Okay. Na gut, gut zu wissen. Dann mache ich weiter mit Frau Professorin Judith Fröse. Sie sind Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Konstanz, hier direkt an der Rechtswissenschaft, hier direkt auf der anderen Seite des Sees, und sind Expertin für Demokratie und Protestforschung und außerdem auch am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt an der Universität Konstanz. Und deshalb umfassen ihre Schwerpunkte eben auch die Rolle von Protestbewegungen in Demokratien und die Wechselwirkung zwischen Bürgerengagement und politischer Beteiligung. Dann mache ich weiter mit Herrn Benjamin Strasser. Auch an Sie herzlich willkommen. Sie haben ebenfalls Jura studiert und sind seit 2021 parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und Mitglied der FDP. Und Sie sind Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Weingarten, also auch hier aus der Region, und haben sich auf digitale Transformation, Infrastruktur und Verkehrspolitik spezialisiert. Und bis 2021 waren Sie religionspolitischer Sprecher und Antisemitismusbeauftragter der FDP-Fraktion im Bundestag. Herzlich willkommen. Und zuletzt Herr Dr. Mehmet Daimar-Güler, Sie sind Rechtsanwalt und seit Ihrer Ernennung zum Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung für die Bekämpfung von Diskriminierung gegen Sinti und Roma zuständig. Sie waren außerdem juristischer Vertreter der Nebenklage im NSU-Prozess und Anwalt der Nebenklage im Auschwitz-Prozess gegen SS-Mitglied Oskar Gröning. Und Sie setzen sich demnach an verschiedensten Stellen für die Rechte und Gleichstellung von Minderheiten ein. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute hier sind, und ich freue mich sehr auf die Diskussion. Und Laura wird Ihnen jetzt noch Näheres zum Ablauf sagen, und dann würden wir auch direkt einsteigen.
Genau, bevor wir richtig starten, noch ein paar kurze Worte. Wir haben verschiedene Themen vorbereitet, werden da aber ganz dynamisch auch mal hin und her springen, so wie es sich ergibt. Zunächst richtet sich eine Frage immer konkret an einen unserer Gesprächsteilnehmer, und dann hat aber jeder die Möglichkeit, noch darauf zu reagieren und seine Perspektive einzubringen. Zudem noch für Sie, wir haben hier die Bodensee Business Forum Web App. Da ist bereits eine Abstimmung hinterlegt, an der können Sie gerne teilnehmen. Und dann können wir im späteren Verlauf der Diskussion nochmal auf das Ergebnis zurückkommen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, in der App konkrete Fragen an unsere Panelisten zu stellen, falls Sie das möchten.
Wenn Sie auf unser Panel klicken.
Genau.
Also, dann müssen Sie bei der Agenda auf unser Panel, und da finden Sie das dann.
Genau. Also wundern Sie sich nicht, wenn ich ab und zu mal einen Blick hier in das Handy werfe. Und ja, Chiara, ich gebe dir das Wort und wir starten direkt in die Diskussion.
Genau, um dynamisch einzusteigen und auch einen Überblick über Ihre verschiedenen Standpunkte und Perspektiven zu erhalten, haben wir uns eine Rapid-Fire-Question-Runde ausgedacht. Und ich werde Ihnen jetzt kurz eine Frage stellen, auf die ich Sie bitte, wirklich pointiert und in maximal einer Minute zu antworten. Und genau, dann können wir in die Diskussion starten. Aber ich würde mal beginnen. Herr Leipold, ist ziviler Ungehorsam immer getreu der Formulierung negativ, oder gibt es auch Rechtfertigung für diese Art des Protests?
Ich glaube, das ist ein Grundrecht, so wie das Demonstrationsrecht. Ob das nützlich ist oder schädlich, das kann man oft erst im Nachhinein. Und die Frage, wie legitim ist er, ist auch eine dynamische Frage, die immer wieder neu in der Gesellschaft, aber auch in der Politik und in der Justiz diskutiert wird.
Super, vielen Dank. Frau Fröse.
Ja, da kann ich mich eigentlich gut anschließen. Aus einer juristischen Perspektive würde ich vielleicht noch ergänzen, dass ziviler Ungehorsam jetzt nicht irgendwie ein geklärter Rechtsbegriff ist, sondern dass es ein Phänomen ist, worunter wir ganz unterschiedliche Formen fassen können. Und dann hängt es natürlich sehr davon ab, was zählt eigentlich noch zum zivilen Ungehorsam und wo ist dann eben auch das, was wir zunächst mal unter diesem Begriff fassen, wo ist da die Grenze? Je weiter wir den Begriff fassen, desto eher kann es natürlich auch zu Kollisionen mit anderen Rechtsgütern kommen, sodass der zivile Ungehorsam sich als verboten erweisen kann, wenn wir ihn ganz weit verstehen. Wenn wir ihn von vornherein sehr eng verstehen, dann führt das natürlich dazu, dass er eher eben grundrechtlich zulässig ist. Also es kommt da wie so oft drauf an.
Sehr schön, danke. Herr Strasser.
Ja, ich will das nicht wiederholen, was die juristischen Aspekte angeht. Das ist natürlich auch und muss auch Teil einer liberalen Demokratie sein dürfen, wenngleich ich immer wieder dafür werbe, dass unser Grundgesetz ganz viele Möglichkeiten vorsieht, sich gestalterisch einzubringen, bis hin Teil einer politischen Partei zu werben, sein und für seine Ideen zu werben und Mehrheiten zu organisieren. Das gehört nämlich auch zur Demokratie dazu, dass man selten mit seiner eigenen Meinung zu 100% durchdringt, sondern dass man mit anderen in einen Austausch gehen muss und eben schauen, wie weit kann ich denn eigene Interessenziele tatsächlich dann auch realisieren. Auch das gehört zur Demokratie.
Ja, auch ein spannender Punkt, danke. Herr Dämmer-Göhler.
Für meinen Bereich, Sinti und Roma, um das mal ganz spezifisch zu machen, die Fortschritte, die wir in den letzten Jahren hatten, sind alle das Resultat des Einsatzes, des Engagements, auch des Widerstands der Community selber. Wir haben einen Völkermord an den Sinti und Roma Europas erlebt, der erst 1982, 37 Jahre nach dem Krieg, anerkannt wurde. Und auch das nur als Resultat eines Hungerstreiks, den Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Gelände des ehemaligen KZ Dachau über Wochen hinweg durchgeführt haben, wofür sie damals hart angegangen worden sind. Aber ohne diese Art von Widerstand hätten wir nicht diese Art von Entwicklung gehabt. Insofern glaube ich nicht nur so, dass man so als Staat gönnerhaft sagt, naja, das gehört dazu, sondern das Verständnis, dass ohne diese Art von Protest in vielerlei Hinsicht in Bereichen wir gar keine Entwicklung gehabt hätten. Wir brauchen das, ist so meine These.
Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ein Hungerstreik war in dem Fall ein wichtiges und legitimes Mittel. Ich denke, ein Hungerstreik, um ein Treffen mit einem Minister zu erzwingen, ist grenzwertig. Also es geht auch darum, wie betroffen sind die Personen, die das machen und was ist das Anliegen, das vorliegt.
Dann vielleicht an Sie, Herr Strasser. Es wurde jetzt schon gerade angesprochen, Protest eben als friedliche Form des Widerstands, aber eben elementarer Bestandteil der Demokratie, gedeckt durch das Recht auf Versammlung. Welche Formen des politischen Protests werden jetzt eben noch von der Demokratie akzeptiert und wann wird die Grenze der Legitimität quasi überschritten? Wo ziehen Sie da die Grenze oder wo sehen Sie diese?
Also das Grundgesetz kennt ganz verschiedene Formen von Protest oder seinen Widerspruch zum Ausdruck zu bringen. Zum einen natürlich Artikel 5, die Meinungsfreiheit. Das ist ein individuelles Grundrecht, also dass ich in einer Demokratie die Möglichkeit haben muss, meine Meinung offen sagen zu dürfen, ohne dass der Staat mich grundsätzlich dafür verfolgt. Die Versammlungsfreiheit in Artikel 8, also ein kollektives Äußern einer bestimmten Meinung. Wir kennen das als Demonstrationen zu verschiedensten Themen, das sowohl unter freiem Himmel wie auch in geschlossenen Räumen tun zu dürfen, bis hin zu einem oft unterschätzten Mittel des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags. Jeder Bürger, jede Bürgerin kann, wenn sie nicht einverstanden ist mit bestimmten staatlichen Maßnahmen oder auch konstruktiv eine Idee hat, was Politik machen soll, sich an den Deutschen Bundestag wenden. Und die Abgeordneten sind gezwungen, sich mit dem Vorschlag oder dem Protest auseinanderzusetzen und sich dazu zu verhalten. Grenzen sind natürlich die das Strafrecht auch vorsieht. Also wenn ich bewusst mich über Strafgesetze hinwegsitze, wir haben das ja zuletzt diskutiert bei der letzten Generation auch. Da gab es Gerichtsentscheidungen jetzt auch dazu, Verurteilungen, beispielsweise wegen Nötigung oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und ich kann bestimmte Versammlungen auch auflösen, wenn eben die Zahl der Straftaten innerhalb von einer solchen Demonstration überhand nimmt und die Polizei sagt, wir haben keine andere Möglichkeit mehr, als diese Versammlung aufzulösen oder als Versammlungsbehörde proaktiv auch zu verbieten, wenn man weiß, dass ein sehr hohes Risiko besteht, dass aus dieser Demonstration heraus massiv Straftaten begangen werden. Und das muss ein Rechtsstaat auch nicht tolerieren.
Herr Leipold, jetzt mal die Nachfrage an Sie. Sie haben ja im Rahmen von Greenpeace ja teilweise auch durchaus an provokativen Protesten auch teilgenommen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wo ziehen Sie die Grenze der Legitimität?
Ja, ich glaube, die Legitimität ist eine Frage des politischen Prozesses. Also wenn ich zurückdenke an die 80er Jahren, da haben wir schon manchmal zu einer Chemiefabrik hingegangen, haben die Ausflüsse zugemacht. Das war nach damaligem Recht wahrscheinlich eine Straftat. Gleichzeitig haben die Gerichte das aber nicht verfolgt, weil man nämlich was auch anerkannt hat, dass die damalige Umweltgesetzgebung nicht existent oder nicht ausreichend war. Also in den 80er Jahren war das Recht eines Unternehmens, Abwasser einzuleiten, wurde höher gewogen als das Recht auf einen sauberen Fluss oder das Recht der Öffentlichkeit zu wissen. Und der Protest verschiebt dann das, was als legitim angesehen wird und wenn er erfolgreich ist, oft auch dazu, dass etwas legal verändert wird. Wir haben in den 80er Jahren, wir hatten diesen wirklich großen Änderung von den sogenannten schwarzen Büchern, Wasserbücher zu den weißen. Die schwarzen Bücher waren das, es war nur verboten, was explizit explizit formuliert war. Das hat sich völlig geändert, dass heutzutage gibt es nur weiße Bücher, es ist nur noch erlaubt einzuladen, was explizit erlaubt ist. Und das ist ein Beispiel, über den Protest sich auch die Legalität verschiebt und wo man am Anfang oft provokativ ist und wenn man provokativ ist, kriegt man mehr Aufmerksamkeit. Und das ist auch eine Herausforderung heute, weil halt so viel mehr Leute protestieren und man möchte Öffentlichkeit erreichen und ist dann manchmal auch, denkt, dann brauche ich stärkere Mittel dazu.
Da vielleicht gerade an Sie, Frau Fröse, die Nachfrage, eben wie wichtig denn die Wirksamkeit von Protesten ist. Ab wann werden Proteste produktiv? Gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse, wann Proteste voraussichtlich eine gesellschaftliche oder politische Reaktion quasi hervorrufen und welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?
Vielleicht nochmal zunächst ergänzend zu Herrn Leipold und auch zu dem, was Herr Strasser gesagt hat. Das Grundgesetz zeichnet ja einen Rahmen vor, vor allem mit der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit, wenn wir jetzt über Protestform sprechen, jenseits Petitionsrecht oder ja auch dem Wahlrecht. Da kann ich ja auch meinen Protest zum Ausdruck bringen, wenn ich eben mit der Politik der amtierenden Regierung nicht zufrieden war. Da kann aber natürlich eine Gesellschaft und dann eben der Gesetzgeber auch immer wieder Neujustierungen vornehmen, was strafrechtlich oder allgemein gesprochen rechtlich zulässig ist als Form des Protests und was nicht. Das kann verändern. Darüber müssen wir diskutieren. Wobei sich natürlich jede Änderung im Rahmen dessen halten muss, was das Grundgesetz vorgibt. Also man kann jetzt nicht die Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit auf so ein totales Minimum herunterschrauben und zu sagen, naja, man darf das äußern, wo sich sowieso alle einig sind oder man darf sich dort versammeln, wo einen sowieso niemand sieht und es nicht stört und man nicht wahrgenommen wird. Das kann es nicht sein. Das heißt, es gibt Maßstäbe im Grundgesetz, aber der Rest ist dann schon etwas, wo es einen politischen Gestaltungsspielraum gibt und da ja auch immer wieder auf neue Herausforderungen reagiert wird. Und ein solcher Prozess des Aushandelns, des Neudiskutieren eines dynamischen Verständnisses, der kann natürlich schon durch Protestformen initiiert werden, begleitet werden. Die können da gewisse Impulse liefern. Vielleicht, um mal ein Beispiel aus jüngerer Zeit zu nennen. Versammlungen finden ja in jüngerer Zeit durchaus auf Straßen statt, wie wir alle mitbekommen haben. Und einzelne Landesgesetzgeber, wo es eigene Versammlungsgesetze gibt, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die haben darauf reagiert und haben gesagt, Bundesfernstraßen, Bundesautobahnen, die sind einfach von vornherein gar nicht dazu da, dass dort protestiert wird. Mit dem Ziel, dass eben zum Beispiel so Fahrraddemonstrationen auf Autobahnen nicht mehr stattfinden können sollen. Das ist im Moment ganz, ganz umstritten, ob das überhaupt geht und ob sich eine solche Regelung, die ja reagiert auf Anlässe, dass man sagt, so, das ist legitimer Protest, aber hat das nicht irgendwo auch eine Grenze, wenn die Leichtigkeit und die Sicherheit des Verkehrs da sehr stark beeinträchtigt werden? Darauf reagiert der Gesetzgeber und dann stellt sich aber wieder die Frage, ist das eigentlich etwas, was er noch machen kann im Rahmen dessen, was die Verfassung ihm vorgibt. Und da können natürlich einzelne Protestformen auch durchaus produktiv sein für eine künftige Diskussion und eine Ausgestaltung von Gesetzen.
Wobei man jetzt nicht zwingend Straftaten begehen muss, damit der Protest politisch wahrgenommen wird. Ich glaube, dass teilweise auch unterschätzt wird, welche tatsächlichen Einflüsse Protest auf Politik in Deutschland hat. Politische Entscheider können sich dem nicht verwehren, wenn wie beispielsweise 2019 über Monate hinweg jeden Freitag Hunderttausende junge Menschen in Deutschland auf Straße gehen und friedlich, ohne Straftaten zu begehen, für mehr Klimaschutz demonstrieren. Das hat nicht nur zu Diskussionen in der Politik über richtige und notwendige Maßnahmen geführt, sondern tatsächlich zu ganz konkreter Gesetzgebung. Und wenn ich in diesem Bereich bleibe, auf der anderen Seite hat die letzte Generation mit den nachweislich Straftaten, die sie begangen hat, nicht wirklich aus meiner Sicht viel für den Klimaschutz erreicht, sondern eher die Leute genervt und Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung nach unten geschraubt. Deswegen würde ich die These nicht teilen, dass man zwangsläufig auch Straftaten begehen muss, um politische Veränderungsprozesse in Gesetzgebung zu beeinflussen, sondern natürlich ist auch die Größe einer Bewegung und die Dauerhaftigkeit, wie lange auch man mit einem Anliegen durchhält, macht Eindruck auf Politikerinnen und Politiker und hat Einfluss auf konkrete Gesetzgebung.
Wobei, wenn ich das klarstellen darf, das war nicht auf die Strafbarkeit bezogen, sondern ganz generell. Und vielleicht ganz kurz zu Fridays for Future, wurde immerhin die Schulpflicht auch in Frage gestellt. Also das waren jetzt keine
Straftaten,
es da ging. Aber es war auch ein, sich einer gesetzlichen Pflicht partiell auch zu widersetzen und gerade dadurch auch wieder Aufmerksamkeit zu erlangen für den Liegen. Aber da sind wir nicht bei der Grenze des Strafrechts.
Herr Dr. Güller, Sie wollten gerade, oder?
Ich wollte nicht, aber ich kann mit. Um bei dem Beispiel zu bleiben, ja, also eine Gedenkstätte Dachau zu besetzen und dort einen Hungerstreik zu begehen, hat wahrscheinlich damals einen Straftatbestand erfüllt, Hausfriedensbruch oder was auch immer. Die Frage ist, ob es dennoch legitim war. Legal war es wahrscheinlich nicht. Und dann würde ich sagen, ja, natürlich war es legitim. Und es war auch deswegen legitim, weil es Ultima Ratio war. Ja, die Menschen haben ja vorher auf vielfältige Weise versucht, auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Und wenn eine Menschengruppe ja für ein Anliegen sich stark macht, ignoriert wird und diese Ignoranz auch, ich sag mal, eine Folge von Macht und Machtstrukturen ist, wo Menschen eben ohnmächtig sind, ja, und keine andere Wahl haben. Ja, dann natürlich haben diese Menschen nach meiner Ansicht alles Recht der Welt. Ja? Und deswegen ist es für mich auch ganz, ganz so wichtig, genau hinzuschauen, ob dieses Anliegen sich einbettet in die Werteordnung und die Werteidee der Verfassung, die wir haben. Ja? Weil es durchaus einen Unterschied macht, ob eine Gruppe hingeht und sagt, wir fordern ein, am Ende des Tages Artikel 1 des Grundgesetzes, auch unsere Würde ist unantastbar. Oder ob heute eine Anrufe hingeht, eine Besetzung durchführt mit der Idee, jetzt wollen wir mal auf die Notwendigkeit von Remigration hinweisen. Weil diese Aktionsformen, ja, die wir in den 80er, 90ern bei Amnesty oder bei Greenpeace gut fanden, werden ja heute copy-and-pasted von anderen. Und deren Anliegen halte ich weder für legal noch für legitim. Das heißt, genau hingucken ist wirklich geboten. Ja. Und es reicht nicht einfach zu sagen, naja, das ist nicht legal. Manchmal ist eben die Legalität eine Folge von Machtverhältnissen, die eben ganz bewusst darauf abzielt, manche Anliegen blind und taub zu machen, nicht wahrnehmbar zu machen.
Also ich bin mir auch nicht sicher, ob man sagen sollte, die letzte Generation ist kontraproduktiv in dem, was sie machen. Ich glaube, das kann man im Moment überhaupt nicht entscheiden. Ich würde der letzten Generation zustimmen, dass die Verhinderung von dramatischem Klimawandel eine ganz große Aufgabe ist. Ich würde ihnen zustimmen, dass wir zu wenig tun, auch wenn wir einiges tun, und dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Und das bringen sie in Erinnerung und vielleicht ist die starke Reaktion darüber, weil uns das alles ein bisschen unangenehm ist. Denn wenn man das tatsächlich ernst nimmt, ganz schnell die Emissionen herunterzufahren, hat das dramatische Folgen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die langfristige Wirkung ist und bei vielen Protesten kann man die Wirkung wirklich nicht im Moment abschätzen. Wenn wir uns fragen, wie sind Rechte von Frauen überhaupt als Bürgerin wahlberechtigt zu werden, das ist ein 100-jähriger Kampf gewesen dabei. Und da sind Leute dafür sogar gestorben, die Abschaffung der Sklaverei. Das heißt, es gibt Proteste, die illegal sind vielleicht in dem Moment, wo die Mehrheit dagegen ist und die trotzdem in der großen Geschichte viel verändert haben. Das heißt nicht, dass wenn man kriminalisiert wird, dass man dann auch Recht hat deswegen. Das gilt nicht umgekehrt. Aber ich wollte nur sagen, vieles sollten wir nicht im Moment entscheiden oder können wir nicht im Moment entscheiden, vielleicht was richtig oder falsch ist.
Sehe ich auch so, noch vielleicht ein Wort zu Greenpeace, ja, in der 80er, 90er Jahre. Wir hatten ja in den 80er Jahren einen Zustand gehabt in Deutschland, wo der Staat seine eigenen Gesetze nicht einhielt. Wir hatten eine Umweltgesetzgebung zum ersten Mal in den 70er Jahren unter einem Staatssekretär, später Innenminister Gerd Baum. Und ein Staat, der die eigenen Gesetze eben nicht durchsetzte. Ein Staat, wenn man jetzt mal nicht nur auf Deutschland schaut, der selber hochgradig rechtsbrecherisch agierte. Erinnern sich, meine Jüngeren werden sich nicht erinnern, aber wir haben einen französischen Geheimdienst, der ein Schiff von Greenpeace versenkt hat, wo ein Mensch ums Leben gekommen ist. Also es ist jetzt nicht eine Fantasie, sondern es ist tatsächlich passiert. Und dann aus der Sicht des Menschen, der sich engagiert für die Umwelt, ja, konfrontiert mit einem Staat, der die eigenen Gesetze nicht durchsetzt. Ein Staat, der in anderen Ländern eben ja zu Mord und Totschlag im Kampf gegen Umweltschützer agiert. Verstehen Sie, was ich meine? In dem Moment kann man natürlich sagen, also das, was Sie jetzt gerade machen als Greenpeace-Aktivisten, also als verboten, illegal und so weiter, aber man muss auch manchmal das größere Bild sehen. Und das ist wichtig.
Wir haben jetzt auch schon diverse aktuelle Proteste angeschnitten und auch wie unterschiedlich die Reaktionen auch in der Gesellschaft darauf sein können oder auch eben bei der Umweltbewegung. Da war dann irgendwann auch irgendwie die Zeit reif, dass die Gesellschaft und auch die Politik dann darauf reagiert hat und reagieren musste. Deswegen würde ich jetzt mal kurz in die App schauen und auf unsere Abstimmungsfrage eingehen. Und wir wollten quasi von Ihnen, also vom Publikum wissen, was denn Ihre Meinung ist. Also warum bestimmte Proteste wie beispielsweise die Bauernproteste teils auf mehr Verständnis in der Gesellschaft gesehen, während beispielsweise Klimaproteste der letzten Generation häufig auf sehr heftige Ablehnung treffen. Und wir haben Stand jetzt 13 Abstimmungsergebnisse und die Mehrheit der Leute, die abgestimmt haben, sind der Meinung, dass diese unterschiedlichen Reaktionen vor allem auf die wirtschaftlichen Herausforderungen der Landwirte zurückzuführen sind, die einfach ja vielen als greifbarer und irgendwie leichter verständlicher sind als zum Beispiel eben die Klimafolgen, die oft als sehr abstrakt wahrgenommen werden. Und ein weiterer Grund ist eben, dass die letzte Generation ja doch sehr tiefgreifende gesellschaftliche und strukturelle Veränderungen fordert und die eben als bedrohlich für den Status quo empfinden werden. Herr Strasser, wie ist Ihre Einschätzung? Teilen Sie die Meinung des Publikums oder warum glauben Sie, warum die Reaktionen teils so unterschiedlich sind?
Das ist eine gute Frage, die kann ich nur mit subjektiver Evidenz beantworten, jetzt nicht mit Studienlagen. Wenn ich mit Menschen rede, mit Bürgerinnen und Bürgern über sowohl letzte Generation wie natürlich auch Bauernproteste, glaube ich, dass schon was zu tun hat mit der Art und Weise, wie der Protest zum Ausdruck kam. Die letzte Generation hat ja über Monate hinweg morgens einfach Straßen jetzt nicht nur 10 Minuten blockiert, sondern stundenlang. Dann sitze ich mit meinen Kindern im Auto, muss zur Kita, habe schon irgendwie den nächsten Termin im Nacken, dass da natürlich nicht die Bereitschaft da ist, jetzt mal neutral über Klimaschutz zu diskutieren oder selber ins Nachdenken zu kommen, kann ich auch emotional verstehen. Bei den Bauernprotesten, zumindest so wie ich sie in der Region hier erlebt habe, hat man bei den Blockaden schon sehr genau drauf geachtet, wo blockiere ich, wie lang blockiere ich. Das mag ein Erklärungsmuster sein und natürlich einfach eine große Sympathie in der Bevölkerung für diesen Berufsstand da ist, ein Verständnis dafür, dass da schon seit vielen Jahren einiges im Argen liegt. Und das mag zu einer unterschiedlichen Bewertung geführt haben. Ich glaube letzten Endes, dass, wenn wir nochmal kurz zurückkommen auf die letzte Generation, viele Menschen das als sehr bevormundend und übergriffig empfunden haben. Ja, und auf der anderen Seite brauche ich ja die Mehrheitsgesellschaft mit dabei bei diesem Thema. Ne? Ich muss Menschen auch überzeugen, mitzumachen bei entsprechenden Klimaschutzmaßnahmen. Und wenn die letzte Generation dann sagt, also wir hören mit diesen Protesten auf, wenn wir ein Tempolimit haben und ein 9-Euro-Ticket eingeführt haben, das ist mir alles ein bisschen arg klein für dieses Problem. Und das können Menschen irgendwann auch nicht mehr nachvollziehen, warum man für so eine kleinteilige Maßnahme dann über Monate zu solchen Methoden greift.
Herr Leupold?
Naja, ich denke, in vielem ist die letzte Generation politisch naiv, indem sie auf der einen Seite sehr absolute Forderungen stellt, aber keine Übersetzung in praktische Politik anbietet dabei. Was ich verstehen kann, ist eine gewisse Verzweiflung und die drückt sich in den Protesten aus. Und die Protestformen finde ich in manchen Fällen abstoßend. Ich glaube auch nicht, dass wenn man Kunstwerke beschmeißt, dass das sehr hilfreich ist. Aber wie gesagt, es ist auch eine Tatsache, dass das Klimathema weniger wichtig bei uns geworden ist. Das wird sich wahrscheinlich eine Tendenz, der sich fortschreitet. Wenn man über die Bedrohung sieht, kann man gut verstehen, warum manche sagen, wir müssen mehr tun. Wie es wirkt, ich weiß es nicht. Ich möchte aber noch eins dazu sagen, was für mich ein einschneidendes Erlebnis war, dass wir waren viel aktiv in der damals sterbenden Sowjetunion, wo man dann auch dorthin gehen konnte und haben dann auch, sind mit Schiffen hingegangen und haben Katz und Maus gespielt mit dem Militär, hat großen Spaß gemacht, die Medien war immer dabei, Riesenaufmerksamkeit. Und dann hatte ich eines Tages ein Gespräch mit jemand von einer neu gegründeten Gruppe und erklärte so den zivilen Ungehorsam. Und dann sagte sie, wir haben jetzt 70 Jahre lang in einem Unrechtsstaat gelebt und jetzt kommt ihr daher und sagt, die Gesetze kann man nach Belieben übertreten. Und ich habe da erst gelernt, in welchem Privileg wir aufgewachsen sind, nämlich das Privileg, einen doch relativ guten Rechtsstaat zu haben. Und dass der Rechtsstaat eben nicht, wie Leute meiner Generation, wenn sie links waren, halt doch manchmal leicht vermutet haben, dass es nur das Oppressionsinstrument der Mächtigen war, sondern dass der Rechtsstaat eigentlich die Schwächeren stützt, wenn er gut aufgebaut ist. Und für mich war es, wie gesagt, ein sehr einschneidende Erkenntnis.
Frau Fröse, vielleicht kurz an Sie die Nachfrage, ob es wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gibt, ob radikale Proteste, solche, die vielleicht auch die gesellschaftliche Ordnung in Frage stellen, mehr Ablehnung erfahren, vielleicht auch auf längere Sicht als friedlichere, gemäßigtere Proteste.
Also zunächst mal ist, denke ich, ein Punkt, den Herr Leupold gerade angesprochen hat, ganz eine wichtige Unterscheidung oder eine Grundlage, auf die wir vielleicht nochmal blicken müssen, dass nämlich der Verfassungsstaat sich und seine Mittel und seine Gesetze ja als legitim versteht und das ja auch grundsätzlich ist. Und deswegen ist eine Form von Ungehorsam in einem Verfassungsstaat was ganz anderes als in einem Unrechtsstaat. Ja, und es gibt ja legale Mittel, wie man eben auch, und zwar sehr weitreichend, die Gesetze des Verfassungsstaates kritisieren kann, sie angreifen kann, dafür sorgen kann, dass sie geändert werden kann, aber eben innerhalb des weit gespannten Rahmens, den eben dieser Verfassungsstaat vorgibt. Ja, und das ist ein ganz großer, elementarer Unterschied. Eine extreme Form von Protest kann natürlich erstmal Aufmerksamkeit erregen. Ja? Das Bewerfen von Kunstwerken oder auch das erstmalige sich Kleben auf die Straße, das hat zunächst einmal Aufmerksamkeit generiert und auf ein Anliegen hingewiesen, was ja gesellschaftlich sogar wo gar nicht so ein großer Dissens drüber besteht, über das Anliegen als solches. Die Frage aber in einer Demokratie ist ja auch ganz elementar, dass eben Dinge die richtige Lösung nicht ein für alle Mal feststeht, ob das jetzt das 9-Euro-Ticket ist, das genannt wurde, das Tempo 30 oder irgendwas anderes sind, das sind Dinge, die müssen irgendwie im politischen Prozess ausgehandelt werden. Und da gibt es dann ganz viele unterschiedliche Meinungen, die eben auch integriert werden müssen in so eine Aushandlung und nicht eine Auffassung absolut zu setzen. Und wenn das passiert, kann das natürlich wiederum selbst bei einem Anliegen, wo grundsätzlich Sympathien oder vielleicht sogar eine große Übereinstimmung in der Gesellschaft besteht, dann eben ein Dissens bestehen hinsichtlich der Art und Weise, was und wie viel denn dort zu tun ist und wie viel Störung. Das ist etwas, was ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch was auf den Herr Strasser hingewiesen hat, denn dafür hinzunehmen ist. Das ist in der Rechtsprechung ja teilweise dadurch gelandet, dass dann eben unterschieden wurde, was sind denn eigentlich die Ziele, die eine Versammlung an einem bestimmten Ort verfolgt. Es zählt gerade zu meiner Freiheit als Bürger auch dazu, dass ich mich dort versammeln kann, wo ich meinen Versammlungszweck meiner Meinung nach besonders gut verfolgen kann. Und wenn ich eben einen Bezug habe, zum Beispiel mit einem Tempolimit, dann ist eine Straße natürlich besser geeignet als Versammlungsort, als irgendwie das Gemeindezentrum. Ja? Und da stellt sich dann aber immer auch die Frage, welchen Bezug hat denn die Versammlung zu dem konkreten Ort und zu den Maßnahmen? Und das kann man dann bei Testaktionen in Museen eigentlich kaum noch sehen, den Zusammenhang, oder ich sehe ihn jedenfalls nicht, außer man beschränkt sich darauf zu sagen, Aufmerksamkeit für ein Anliegen. Und auch auf der Straße, wenn es mit massiven Störungen Dritter angeht, und da muss man vielleicht auch noch dazu sehen, die Klimaaktivisten melden ja ihre Aktionen ganz bewusst nicht an bei der Behörde. Das muss man nicht aus der Perspektive der Versammlungsfreiheit des Artikel 8, aber die Anmeldung versetzt ja die Behörde dazu in der Lage, für einen störungsfreien Ablauf sorgen zu können und Gefährdungen zu vermeiden. Und das war zum Beispiel bei den Bauernprotesten anders. Das, was ich dort gesehen habe, wo auch die Rechtsprechung sich mit beschäftigt hat, da wurden diese Absperrungen von Autobahnauffahrten, die vereinzelt stattgefunden haben, die wurden angemeldet. Und die Behörde konnte dafür sorgen, dass der Verkehr noch irgendwie anders stattfinden kann und dass eben auch Rettungswege von vornherein freigehalten sind und sich so dramatische Situationen dadurch erst gar nicht oder zumindest mit einer sehr viel geringeren Wahrscheinlichkeit ergeben haben. Und das alles macht natürlich einen großen Unterschied dann auch in der Bewertung, wobei ich jetzt nicht sagen kann, es ist zwingend das eine oder andere, sondern vielleicht eine subjektive Evidenz, die man da ausmachen kann. Mhm.
Also ich habe die Bauernproteste als sehr viel aggressiver empfunden als das, was die letzte Generation macht. Ja, die Beeinträchtigung, die da stattgefunden hat. Und die Akzeptanz für die Bauernproteste hat nichts, glaube ich, wenig damit zu tun, dass das gut organisiert war und angemeldet war, sondern dass sie eine gesellschaftliche Gruppe sind, wo die Politik sich immer schwer tut, auch dagegen zu halten. Also das sehe ich anders. Ja.
Also, ganz ehrlich, also an meinem Heimatort, mich hat es nachhaltig bei den Bauernprotesten irritiert, dass ich bei jedem gefühlt zweiten Traktor einfach rechtsradikale Plakate gesehen habe. Verstehen Sie, dass da auf Huckepack genommen wurde, ein Anliegen, wofür man irgendwie Verständnis haben kann oder nicht, mit zutiefst einfach rassistischen, staatsfeindlichen, verschwörungstheoretischen, rechtspopulistischen Blödsinn. Verstehen Sie, was ich meine? Und das ist halt auch Teil der Wahrheit. Und man muss einfach sehen, dass diese Art von Protesten auch von einem bestimmten Verlag massiv publizistisch unterstützt wurde, wenn den anderen halt das nicht geschah. Ist auch Teil der Realität. Was mich so ein bisschen stört, ne, also nicht ein bisschen stört, sondern sehr massiv stört, ist, wenn es eine Bewegung gibt, die sich bewusst abkoppelt von den üblichen demokratischen Willensbildungsprozessen und sich als Ersatz dessen versteht. Ja, also das, was man sonst an Willensbildungs- Überzeugungsarbeiten leisten muss, ja, in Gemeindeparlamenten, in Landtagen, im Bundestag, ja, dass man das sozusagen sich spart und sagt, jetzt gehen wir hin und machen so lange Protest, bis wir vorbei an den normalen demokratischen Willensbildungsprozessen unseren Willen durchsetzen. Und zwar mit einem Maß an Konkretheit, was eben tatsächlich nicht geht. Ja. Protest muss eingebettet sein in ein größeres Bild. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, kann man hingehen und wenn man nur massiv genug auftritt, sehr dezidierte eigene Interessen durchsetzen. bei den Klimaprotesten. Da habe ich insgesamt aber gesehen, das ist ein Metathema, ein Thema, was man auch nicht mehr wegdiskutieren kann. Ja, also man kann den Kopf noch sehr in den Sand stecken. Wir kommen nicht dran vorbei. Wir haben hier eine existenzielle Bedrohung und dass da Menschen drauf reagieren, das halte ich für legitim. Hinzugehen und zu sagen, jetzt mache ich aber so lange Krawall, bis hier die Steuersubventionierung für eine bestimmte Verbrennermotor-Geschichte durchgesetzt ist, ja, und verpackt das dann unter, das ist was anderes. Und das ist das, was, was man auch sehen muss, finde ich. Muss man sehen, was ist der Kontext. Und mich haben, ehrlich gesagt, die Verkehrsbehinderung weder der Traktoren noch der Klimaschützer besonders genervt. Ja, das hat mich, gut, das ist halt gehört dazu, deswegen machen die das ja. Mich hat genervt, wenn da eben unter dem Deckmantel, wir wollen jetzt was für unseren Berufsstand machen, insgesamt die Demokratie in Frage gestellt wird mit irgendwelchen rechtsradikalen Parolen auf irgendwelchen Traktoren. Da sage ich, so geht das nicht, Freunde. So geht das nicht.
Das scheint mir, also ist für mich auch ganz wichtig, dass oft diese Proteste verknüpft sind mit Demokratiekritik. Die dann glaube ich oft, ich frage, wenn man in der Welt sich umschaut, welche Systeme eigentlich besser mit diesen Herausforderungen umgehen, dann sind die demokratischen Länder immer noch die, die weit voraus sind. Die sind nicht perfekt, wir sind nicht schnell genug, aber soll sich niemand denken, etwa, dass ein Putin am Klimathema interessiert wird, dass er einen schnellen Klimaschutz machen würde. Und die Tatsache, dass wir demonstrieren können, dass wir für Themen kämpfen können, dass sie auch aufgenommen werden, ist eine Stärke, in der wir haben. Also die Demokratie ist nicht im Widerspruch zu, dass wir uns mit Zukunftsthemen beschäftigen, sondern eine Möglichkeit. Wir müssen sie nutzen, wir müssen sie stärker machen, aber ich glaube, wir würden einen Fehler machen, wenn wir meinen, es gäbe so einfach ein anderes politisches System, das schneller reagiert. Weil es ja auch, es ist nicht so, dass der starke Klimaschutz, dass da 90% der Bevölkerung sagen würden, wollen wir sofort haben. Ja, da muss man auch ganz ehrlich sein. Und das ist auch Aufgabe von dem Protest, mehr Unterstützung zu kriegen und auch zu sehen, wo die Demokratie eine Hilfe ist, gerade eine Hilfe im Vergleich zu anderen
Systemen. Vielleicht auch hier kurz eine Frage aus dem Publikum eingebunden. Ja? Bei so existenziellen Fragen, die die letztere Generation ja glaubhaft für sich selbst sieht, gibt es so eine Art Gleichgewicht zwischen Straftat und Protest, zum Beispiel Nötigung und Klimakrise? Wie viel Flexibilität muss die Gesellschaft hier aufbringen?
Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Gerichte mit der aufkommenden Umweltbewegung am Anfang haben sie oft von Nötigung gesprochen. Am Schluss waren sie meistens sehr sympathisch gegenüber dem, was aus der Umweltbewegung stand. Und das hängt halt auch, wie ist das Problembewusstsein und wie überzeugend tut man das. Und das Beste ist immer, wenn man kräftigen, provokanten Protest macht, aber dabei auch noch Sympathien gewinnt.
Naja, so ein Rechtsstaat muss in sich ruhen. Und er muss auch die Kraft haben, eben auch genau zu schauen, was hier eigentlich gerade passiert. Ja, und dann nicht mit einer dogmatischen Härte reagieren. Auch eine gewisse Ambiguitätstoleranz aufbringen. Ja, auch als Staat zu sagen, wir könnten hier auch falsch liegen mit dem, was wir hier machen. Ja? Mal einem anderen, weil wir hier über zivilen Ungehorsam sprechen. Ein Thema, wo ich mich unheimlich schwer tue. Ja? Also bei der ganzen Migrationsdebatte, Frage Abschiebung und so weiter und so fort. Ja? Ich bin dezidiert nicht der Auffassung, ja, dass jede Abschiebung unzulässig ist. Wir haben eine Rechtslage, wir haben Gerichte, die überentscheiden und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir einen Staat, der entscheiden muss. Ja? Ich sage nicht, dass jede Abschiebung illegal ist. Ganz dezidiert tue ich das nicht. Aber dann haben wir die Fälle von Kirchenasyl zum Beispiel. Und da ist es tatsächlich so, dass dann eine Kirchengemeinde ganz bewusst gegen das Gesetz verstößt. Und da muss man sich als Staat die Frage stellen, bin ich stark genug, auf meine Macht zu verzichten? Bin ich stark genug, jetzt keine Truppe Polizeibeamte in diese Kirche zu schicken und da Männer, Frauen und Kinder zum Flughafen transportieren? Oder bin ich als stark genug zu sagen, wir könnten in diesem Fall falsch liegen. Es kann sein, dass die Menschen, die sich in dieser Kirchengemeinde engagieren, näher dran sind, die Umstände besser kennen. Das heißt, ein Staat muss auch in einer Demokratie in sich ruhend stark genug zu sein, auf seine Macht zu verzichten. Und das ist in jedem einzelnen Fall und eine unheimlich schwierige Abwägung. Ja, gerade für mich als Juristen, wo ich sagen würde, der Rechtsstaat ist auch dafür da, diese Dinge durchzusetzen, aber dass er dann darauf verzichtet. Und das setzt, finde ich, wahnsinnig viel Erwachsenheit voraus, auf allen Seiten, bei allen Beteiligten. Ja? Aber das muss man in der Demokratie auch haben. Was mich manchmal wundert bei jungen Leuten, also generell, jetzt bin ich so im Alter, wo ich das sagen kann, wundert ist, mit welcher Vehemenz man auf Protestformen setzt, aber gleichzeitig auf das demokratische Einmaleins verzichtet. Ja? Wenn man sich in manchen Gegenden in Deutschland mal anschaut, wie hoch die Wahlbeteiligung ist, ja, auch gemessen an den Alterskohorten, ja, wenn man da sieht, dass unter 30% der Wahlberechtigten zur Wahl gehen, da frage ich mich, warum verzichtet ihr an dieser Stelle auf diese demokratische Macht, die ihr da habt? Ja? Vieles dessen, was auf der Straße versucht wird durchzusetzen, können wir auf den parlamentarischen Wege mit sehr viel mehr Legitimität im Hintergrund durchsetzen, wenn man hingehen würde und einfach sonntagmorgens aufsteht und zur Wahl geht. Was andere machen. Und über die man sich dann aufregt, weil die es gemacht haben und dann man die entsprechenden Ergebnisse hat. Verstehen Sie, was ich meine? Möglicherweise macht es Sinn, dass man beides macht. Sich überlegen, wie kann man außerparlamentarisch in die Willensbildung eingreifen und parlamentarisch.
Herr Strasser, Sie hatten gerade gezuckt.
Also auf der einen Seite deutsche Gerichte, die Frage war ja ursprünglich sozusagen, wie viel müssen wir da in Kauf nehmen und wie viel Nachsicht muss man haben, stellen sich ja bei der Frage, sind solche Sitzblockaden eine strafbare Nötigung, ja oder nein, ja, haben sich mit der Frage beschäftigt, ist der Klimanotstand eine strafrechtliche Rechtfertigung dafür, das tun zu dürfen? 99% der Gerichte, die darüber entschieden haben, haben gesagt, nein, es ist keine Rechtfertigung. Es gab, glaube ich, 2 oder 3 Urteile in Berlin an Amtsgerichten, aber alle anderen Gerichte haben gesagt, das überschreitet strafrechtliche Konsequenzen. Und dann muss ich eben damit leben, dass ein Rechtsstaat zu Recht sagt, Recht gilt für alle gleich. Und ich darf mich nicht über das Recht stellen und sagen, nur weil ich protestiere, erwarte ich von einem Rechtsstaat, dass er sich nicht an die Gesetze hält, die er sich selber gegeben hat. Und das andere ist, natürlich ist Protest legitim als solcher. Also ich halte es auch für gefährlich, jetzt abzuschichten, welche Protestformen finde ich legitim und welche finde ich illegitim, weil das Grundgesetz alles erstmal zulässt und das auch das Bundesverfassungsgericht das schützt. Also ich kann in Deutschland für die Einführung eines Kalifats demonstrieren. Das ist von Artikel 8 des Grundgesetzes geschützt. Ich kriege dann ein Problem im Rechtsstaat, wenn ich versuche, es tatsächlich einzuführen. Also die Grundgesetzordnung sozusagen zu überwinden. Aber das Grundgesetz als solches lässt extremistische Meinungen zu und dafür demonstrieren zu dürfen. Und umso mehr muss man sich die Frage stellen, wenn ich für mich in Anspruch nehme, ich übe einen legitimen Protest aus, warum ich nicht zusätzlich den mühevollen Weg versuche, für meine Meinung eine gesellschaftliche Mehrheit zu finden. Und dann spüre ich relativ schnell, das ist gar nicht immer so einfach. Weil das Gegenüber, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, vielleicht einen ganz anderen Aspekt einbringt, den ich selber vielleicht so gar nicht bedacht habe. Und das ist das, was im Bundestag und in den Landtagen hier stattfindet, ist bei jedem Gesetz, dass man versucht, möglichst viele gesellschaftliche Gruppierungen zu hören zu einem bestimmten Thema, um zu sehen, welche Aspekte, welche Dimensionen hat das Thema, und das in einen Ausgleich zu bringen. Wenn ich also als Abgeordneter sagen würde, ich akzeptiere ein Gesetz nur dann, wenn es 100% meiner Meinung entspricht, dann scheitere ich schon. Ganz am Anfang muss ich mich politisch in der Demokratie gar nicht engagieren und deswegen werbe ich dafür. Protest, ja, ich war auch auf einigen Demos in meinem Leben schon, wahrscheinlich nicht so viel auf so vielen Demos wie Herrn Leipold, aber ich war auch schon auf ein paar. Aber es entbindet mich als Staatsbürger, als Staatsbürgerin nicht zu überlegen, gibt es dann auch andere Formen, wo ich Meinungsbildung mit beeinflussen kann, um Dinge, die mir wichtig sind, tatsächlich auch in der Praxis umzusetzen.
Absolut, und ich denke auch, dass wir viel zu negativ über Politik urteilen, dass die Politik viel aufnahmefähiger ist, als es ihr oft zugestanden sind. Und Politiker sind nicht die schlechten Menschen, als diese ständig beschrieben werden. Ich erlebe viele, dass sie sehr engagiert sind. Aber sie sagten, im Moment werden die Proteste größtenteils, es gibt keine Rechtfertigung. Das werden also die Klimakleber werden, es wird als Nötigung angesehen. Ich verspreche Ihnen, wenn wir in den nächsten 5-6 Jahren jedes Jahr irgendwo so ein Hochwasser wie in der A haben, noch extremere Klimaauswirkungen haben, werden die Gerichte, und das ist ein gutes Zeichen, werden die Gerichte auch die Proteste anders einordnen. Weil dann eben auch, wenn man den Schaden sieht und das vergleicht mit der Demonstrationsform, dann findet diese Abwägung statt. Was ist wichtiger? Das Gesetz, so wie es formuliert ist, oder gibt es eine übergeordnete Gefahr, die uns jetzt bewusst sind, die dann auch Proteste eher rechtfertigt?
Aber ist das denn im Interesse der Leute, die protestieren? Ich meine, man macht eine Aktion und dann wird man freigesprochen. Das heißt, man bekommt staatlich gesagt, das ist okay, was ihr macht. Aber wo ist dann der Protest? Abgesehen davon, dass man einige Autofahrer genervt hat, die nicht nach Hause kommen. Ja? Aber verstehst du, was ich meine? Ist es nicht so, dass der Protest selber, wenn er denn wirklich diesen Protestkern haben soll, gerade diesen zügigen Ungehorsam auch staatlich attestiert haben muss? Verstehst du, was ich meine? Ist das jetzt vielleicht ist das in der Dialektik jetzt zu viel gesagt, ja? Aber muss es nicht im Interesse des Widerstandskämpfers sein, Widerstand geleistet zu haben?
Ja, es ist sehr vielfältig. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Protest, dass man den gut finden muss unbedingt, ja?
Es gab ja in den 70er Jahren.
Man sollte ja auch nicht, wenn man protestiert, sollte man auch nicht erwarten, dass man immer Recht hat und dass man immer gewinnen kann.
Ja. Das ist. In den 70er Jahren gab es einen Protest in den 70er, 80er Jahren gegen den Staat. Mit dem Vorwurf der repressiven Toleranz. Ja, der Staat geht so nett mit uns um, das macht er nur deswegen, weil er eben repressiv ist. Und wisst ihr, was ich meine? Das fand ich unheimlich spannend bei der Frage, welche Protestformen greifen wir denn jetzt auf?
Also, ich habe auch viel gelernt. Vor 3 Jahren habe ich mit einer Gruppe in Vietnam zusammengearbeitet und die wurde von einer jungen Frau geleitet, die fantastisch war, die sich Themen und überall auskannte. Jetzt sitzt sie im Gefängnis. Die hat keine dramatischen Proteste gemacht, die hat einfach auch Daten veröffentlicht über den über das Energiesystem in Vietnam. Das war ein Grund genug, sie ins Gefängnis zu schicken. Und dass das vielen passiert, das sollte uns auch ins Bewusstsein rücken, welche Privilegien wir hier haben. Dass wir keinen Staat haben, der uns ständig einkasteln will, der uns den Mund verbieten will, sondern wir können sagen, was wir denken und wir sollten das auch tun.
Vielleicht daran anknüpfend, Herr Strasser hatte schon gesagt, das Grundgesetz lässt da sehr weitreichend was zu. Ich glaube, wir sollten da einfach nochmal unterscheiden zwischen dem, was inhaltlich möglich ist, also die Meinungen, die ja auf einer Demonstration bei einem Protest geäußert werden, und dann auf der anderen Seite die Form des Protests, weil das eben nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also was die Meinungsfreiheit angeht, ist das Grundgesetz in der Tat sehr, sehr großzügig und erlaubt auch die Äußerung von Meinungen oder schützt sie zunächst einmal. Was bedeutet, der Staat braucht einen guten Grund, es muss ein Gesetz geben, um das dann einschränken zu können. Solche Meinungen, die wir hier im Raum sicherlich alle abstoßend fänden, auch die darf man äußern. Deswegen gibt es eben auch Versammlungen, die unter einem Motto stehen, wo wir alle sagen würden, das will man doch eigentlich nicht haben. Kann man doch nicht ernsthaft für sein. Das muss eine Demokratie aushalten. Eine andere Frage ist dann immer nochmal, auf welche Art und Weise, in welcher Form dieser konkrete Protest dann ausgeübt werden darf. Ne? Darf ich mich auf die Straße kleben? Darf ich Kunstwerke beschädigen, beschmutzen zumindest? Das ist nochmal eine andere Frage, die sich da stellt, denn da gibt das Grundgesetz auch klar vor, ja, Versammlungen sind geschützt, aber sie müssen friedlich sein und sie müssen ohne Waffen erfolgen. Und da stellt sich dann eben die Frage, wie lange ist denn eigentlich eine Demonstration friedlich? Und in der Tat kommt den Gerichten da eine wichtige Rolle zu, wobei man dann natürlich auch bei so einer grundsätzlichen Frage ist, wer sollte denn dann eigentlich über die Legitimität und Legalität von Protesten in der Demokratie entscheiden? Ist das der Gesetzgeber, der ja auch neue Akzente setzen kann, indem er Gesetze ändert, im mühsamen Weg der Kompromissfindung? Oder sind das die Gerichte, die ja aber zunächst mal Einzelfälle entscheiden? Ja, das Berliner Gericht oder das Gericht in Lüneburg, die eben davon ausgegangen waren, da kann es schon so einen rechtfertigenden Notstand geben wegen der Klimakrise. Die haben eben jeweils über einen Einzelfall entschieden, genauso wie dann eben in Freiburg oder in München eben anders entschieden wurde. Während der Gesetzgeber ja ganz generell und abstrakt sich überlegt, wie bestimmte Fallkonstellationen behandelt werden sollen. Also dieses Verhältnis spielt da dann natürlich auch nochmal rein.
Frau Fröse, auch um nochmal eben, ich glaube, wir müssen jetzt auch ungefähr in die letzte Fragerunde kommen aufgrund der Zeit, aber um auch nochmal auf die Wechselwirkung gesellschaftlicher Zusammenhalt und Protest zurückzukommen. Also wir hatten ja jetzt viel schon über die Rolle des Staates, über die Rolle von Gerichten, aber gibt es denn auch konkrete Maßnahmen oder haben Sie an Ihrem Forschungsinstitut auch Erkenntnisse oder auch Sie, Herr Daimler-Göhler, in Ihrer Rolle als Antiziganismusbeauftragter, dann irgendwie Impulse oder konkrete Maßnahmen, die wir als Gesellschaft ergreifen könnten oder als Einzelperson, um auch einfach diese negativen Effekte, die ja diese polarisierenden Proteste auf uns alle haben oder auf die Gesellschaft haben, und irgendwie ja einfach in diesen krisenhaften Zeiten irgendwie ja auch den Schutz von Minderheiten zu gewährleisten.
Also, dass es in der Demokratie unterschiedliche Meinungen gibt, dass es Auseinandersetzungen gibt und dass es Streit gibt, das ist zunächst mal nichts Schlechtes. Das ist zwar anstrengend, aber das gehört dazu. Ich glaube, das, worauf wir vielleicht stärker den Fokus legen müssen, ist darauf, dass wir bestimmte Spielregeln für diesen Streit beachten. Man kann fundamental anderer Auffassung sein, aber solange man den anderen eben als einen Würdeträger, als einen Freien und Gleichen behandelt und achtet und die andere Meinung auch gelten lässt, man muss sie nicht teilen, aber gelten lässt und im Rahmen eines demokratischen Diskurses dagegen argumentiert, da haben wir sozusagen ja noch nicht so ein Problem einer Spaltung, oder wie man das nennen kann, ja, sondern es geht meines Erachtens eher darum, dass wir uns über diese Spielregeln nochmal neu vergewissern und aber natürlich Streit und Dissens, das wird in einigen Themenbereichen immer so sein und das muss auch so sein. Stellen Sie sich mal vor, wir wären alle einer Meinung. Das könnte kein gutes Zeichen sein für eine lebhafte Demokratie. Das heißt, ich würde auf diese Spielregeln ganz stark setzen.
Vielleicht, Herr Strasser, ganz kurze Frage noch an Sie. Ja, können Sie auch. Ja.
Ich glaube, Herr Daimler-Göhler hat gerade angesetzt.
Nein. Herr Staatssekretär hat natürlich einen Vorteil. Nein, bitte.
Ja. Sie können auch gleich darauf, das ist auch für Sie.
Klar. Aspekt. Alles gut.
Es gibt Proteste, die eben auch das Potenzial haben, sich negativ auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt eben auszuwirken. Ne? Zum Beispiel, wenn wir auf pro-palästinensischen Demonstrationen sehen, dass Hamas-Dreiecke gezeigt werden, Flaggen, die ein feindliches Klima gegenüber der jüdischen Bevölkerung auslösen. All diese Dinge. Was löst das Ganze für den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Was müsste auch der Staat in diesen Fällen tun, wenn es eben um konkrete Feindseligkeiten gegenüber Minderheiten geht?
Also ich erlebe das ganz konkret. Sie haben die Pro-Palästina-Demonstration angesprochen. Ich bin viel in der jüdischen Community aktiv unterwegs seit vielen Jahren, habe jüdische Freundinnen und Freunde. Die erleben in ihrem Alltag einen massiven Impact durch diese Demonstration, weil ihre Wohnungen mit Davidsternen markiert werden, weil sie sich nicht mehr zur Uni trauen, beispielsweise in Berlin an die FU, weil sobald rauskommt, dass sie jüdisch sind, sie Angst um ihre körperliche Unversehrtheit haben müssen. Wir haben einen ganz konkreten Fall gehabt, dass ein jüdischer Studierender krankenhausreif geschlagen worden ist, nur aufgrund des Umstands, dass einer der Demonstrierenden offensichtlich herausgefunden hat, dass er jüdisch ist. Er hat sich überhaupt nicht zu diesem Konflikt geäußert, sondern dieser Umstand, diese Tatsache hat gereicht. Und wenn wir auf der anderen Seite als Ziel haben, dass jeder Mensch, der hier in Deutschland lebt, so leben darf, wie er das möchte und auch zu seiner Identität nach außen stehen können soll, dann muss es uns besorgen, dass immer mehr jüdische Bürgerinnen und Bürger sagen, ich trage mich mit dem Gedanken auszuwandern, weil ich es nicht mehr aushalte. Und da haben wir als Staat natürlich eine Verpflichtung. Im Rahmen des Versammlungsrechts gibt es die Möglichkeit der Polizeiversammlungen aufzulösen, wenn da massiv auch sozusagen Antisemitismus propagiert wird, der strafrechtlich relevant ist. Die Möglichkeiten gibt's. Ich habe mich auch gewundert über das Verhalten des einen oder anderen Hochschulrektors, wo man sehr großes Verständnis für die Demonstrierenden hatte und auf der anderen Seite komplett ausgeblendet hat, was das eigentlich mit den anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen an der Uni macht. Also auch da habe ich Führungsfunktion eine Aufgabe. Und letzten Endes ist es aber ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Natürlich kann ich als Staat in beschränkten Rahmen Maßnahmen ergreifen. Also beispielsweise derjenige, der diese Kalifat Demos da organisiert. Der ist studiert auf Lehramt. Natürlich kann ich dafür sorgen, dass so jemand nicht auf schon Schüler als Lehrer losgelassen wird. Oder sich zu fragen, wen bürgen wir in Deutschland ein? Dass solche Leute, die offensichtlich unser demokratisches System abschaffen wollen, vielleicht jetzt nicht unbedingt deutsche Staatsbürger werden sollten oder deutsche Staatsbürgerin. Aber letzten Endes ist es ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Das ist ein Symptom einer polarisierten und gesellschaftlichen Spaltung, dass man nicht mehr bereit ist zu differenzieren. Man ist nicht mehr bereit, einander zuzuhören. Und deswegen liegt es an jedem Einzelnen von uns, auch im Bekanntenkreis, wenn solche Narrative auftauchen und nicht nur antisemitische, auch rassistische oder menschenfeindliche Erzählungen, dass man nicht schweigend daneben sitzt, sondern dass man aus seiner Komfortzone rauskommt und das mal hinterfragt, was da in dieser Runde gesagt wird. Ich habe das auch schon öfters getan. Ich weiß, es ist nicht angenehm, ja, sozusagen die gemütliche Atmosphäre da zu stören, aber das ist zwingend notwendig, weil das wird nicht nur durch staatliche Maßnahmen auflösbar sein, sondern auch die Art und Weise, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen und wieder für mehr Differenzierung auch in der Argumentation und in den Meinungen zu werben.
Naja, also ich glaube, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Also staatliche Maßnahmen sind zum Scheitern verurteilt, wenn sie nicht getragen werden, aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Wir hatten diese Demo gehabt in, ich glaube, im Ruhrgebiet irgendwo, ne, wenn aus einer Demonstration Juden ins Gas geschrien wird, ja. Dann muss natürlich staatlicher Seite reagiert werden. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es dann einfach aus der Zivilgesellschaft heraus Demonstrationen gibt. Es ist einfach, ich meine, es ist unerträglich. Ja? Was von der staatlichen Seite wichtig wäre, ist in diesen Kontexten deutlich zu machen, dass wir aus einem geschlossenen, einheitlichen Weltbild heraus, der sich speist aus unserer Verfassungsordnung, heraus reagieren und dann eben auch einheitlich reagieren. Wenn du sagst, ja, bei solchen Leuten dürfen nicht eingebürgert werden, ja, einverstanden. Dafür wurde das auch dieses Fragenkatalog bei der Einbürgerung hier aktualisiert. Ja. 100 noch was Fragen, die da gestellt werden, und jetzt werden auch Fragen gestellt, was ich für richtig halte, nach der Shoah, nach dem Völkermord an den Juden Europas. Da werden Fragen gestellt nach der Geschichte des Judentums in Deutschland. Ja. Also jemand möchte eingebürgert werden, der muss darüber Bescheid wissen. An der Stelle habe ich Kritik geübt und gefragt, warum wird nicht gefragt nach dem Völkermord an den Sinti und Roma Europas? Warum wird nicht gefragt nach dem Antiziganismus heute? Warum haben wir im § 46 Strafgesetzbuch nach der Strafzumessung? Ja, da haben wir jetzt drin stehen, ja, wenn eine Tat motiviert ist aus einer rassistischen Grundhaltung, aus einer antisemitischen, warum wird da nicht nach antiziganistisch gefragt? Weil die Message dahinter ist, wenn man das nicht fragt, ist, dass das vielleicht ein Thema ist, das nicht so wichtig ist, und dann kommt man in einen Bereich der Beliebigkeit, wo man dann eben sagt, diese Opfergruppe ist mir wichtig und diese Opfergruppe ist mir nicht so wichtig, und das ist natürlich für Sinti und Roma einfach unheimlich schmerzhaft, weil dieser Völkermord, wie gesagt, nur halbherzig, gerade mal 1982 anerkannt wurde und Sinti und Roma in Deutschland immer noch Opfer von Mord und Totschlag sind. Ja, der Terroranschlag von Hanau, ja, 3 der Opfer sind Roma. Der sogenannte Amoklauf beim Olympia-Einkaufszentrum, ja, OIZ, ja, Roma als Opfer werden aber nicht gesehen. Was ich damit sagen will, ist, wir als Staat können dann nur wirklich kraftvoll, überzeugend, ehrlich auftreten, wenn wir sagen, pass mal auf, wir haben eine Werteordnung, die für jeden gilt. Und die Würde des Menschen ist unantastbar für jeden. Und das wäre mein Appell auch an staatliche Organe, selber zu gucken, wie können wir wirklich überzeugend auftreten und dadurch auch mit viel mehr Legitimität und Überzeugung diesen gesellschaftlichen Aufbruch vermitteln, den wir brauchen. Wir werden Antisemitismus, Antiziganismus, Homophobie, all die Sachen staatlicherseits alleine nicht bekämpfen können, ohne getragen zu werden von einer Mehrheit der Bevölkerung, die ja sagt, tatsächlich ist ein Angriff auf Juden in Deutschland, auf Sinti und Roma in Deutschland, ein Angriff auf uns alle. Und dieses Empfinden und dieses Gefühl und diesen Willen brauchen wir. Ja, wir brauchen das, sonst wird es nicht funktionieren.
Das ist doch ein guter Schlussappell. Vielen Dank, Herr Daimler-Güler. Wir müssen jetzt leider aufgrund der Zeit schon zum Ende unserer Diskussionsrunde kommen. Ja, vielen herzlichen Dank an unsere Panel-Teilnehmer für diese anregende Diskussion und die interessanten Einblicke. Ich habe gesehen, es kamen zahlreiche Fragen rein. Vielleicht haben Sie ja kurz danach noch Zeit und Sie auch und können individuell noch angesprochen werden. Das hat jetzt leider echt nicht mehr reingepasst. Genau, danke auch an Sie alle, dass Sie heute hier waren. Und bevor wir uns und Sie verabschieden, möchten wir schon noch auf die letzte Panelrunde hinweisen, die jetzt um 45 beginnt. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend mit inspirierenden Gesprächen. Danke, dass Sie alle da waren.
ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.